Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien.
Der Steuerberater geht zu seinem Schnapskastel und reicht seinem Mandanten einen Schnapsel und der trinkt's.
Und innerhalb weniger Minuten hat er die Augen verdreht, ist kollabiert und ist dort vor Ort verstorben. Das war das Gift Aconitin. Davon hat die Polizei gesagt, na gut, dann denken Sie mal ordentlich nach, wer Ihnen diese Flasche geschenkt haben kann.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer zweiten Staffel von Klenk und Reiter. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und neben mir sitzt
Christian Reiter, Gerichtsmediziner.
Herr Professor, wir machen hier keinen True Crime Podcast, sondern wir sprechen über bedeutende Kriminalfälle, die immer auch ein bisschen was über die Gesellschaft Österreichs oder über den Menschen aussagen. Wir reden aber auch über historische Fälle und wir geben hin und wieder den Leuten auch ein bisschen Rat, wie sie sich so im Alltag so verhalten, damit sie nicht sterben. Der Podcast hat in der ersten Staffel, die wir aufgenommen haben, enorme Zugriffszahlen gehabt. Wir haben bis zu 250.000 Downloads gehabt und Sie sind jetzt vermutlich einer der am meisten belauschten Gerichtsmediziner des Landes. Kommen die Leute manchmal zu Ihnen und erkennen Sie wieder?
Es passiert immer wieder, dass ich darauf angesprochen werde und das freut mich selbstverständlich.
Das ist dieses Geheimwissen über das Sterben und den Tod, das die Leute offensichtlich fasziniert. Und für alle, die hier das erste Mal hineinhören, wollen wir erzählen, dass wir eine Staffel 1 aufgenommen haben, wo wir eben über Mordfälle, historische Fälle, aber eben auch über Alltägliches gesprochen haben, die eines gemeinsam haben, nämlich den Tod. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können uns auch Fragen stellen, weil wir nämlich jetzt immer wieder auch Frage- und Antwort-Sendungen machen. Die Fragen können Sie uns schreiben an radio@falter.at. Sie können uns aber auch eine Sprachnachricht aufnehmen, einfach aufnehmen mit dem Handy und an uns melden, dann senden wir die Frage. Und noch eine große Bitte haben wir, bitte schenken Sie uns nichts. Wir vom Falter nehmen einmal grundsätzlich keine Geschenke, weil wir unabhängige Journalistinnen und Journalisten sind. Wir nehmen aber auch nichts, weil wir in den Archiven von Professor Reiter geschaut haben. Vor allem nehmen wir keine Getränke. Und das machen wir aus guten Gründen, über die wir heute sprechen, weil Geschenke nämlich sehr verhängnisvoll sein können. Herr Professor, meine Mutter war praktische Ärztin und zu Weihnachten hat sie immer wieder geschenkkorbweise Weine bekommen und Marmeladen bekommen, Speck und Kuchen. Die Patienten haben sie ihr gedankt, dass sie geheilt haben. Haben Sie auch so Geschenke bekommen als Arzt?
Ja, das ist leider Gottes so eine Unsitte in unserer Gesellschaft, dass man vor allem auch Spirituosen verschenkt.
Eine Unsitte?
Naja, schon auch, weil ich, seit ich den Fall kennengelernt habe, über den wir heute reden, diesem Geschenk gegenüber etwas reserviert bin.
Aber es war Jahrzehnte üblich, dass man Ärzte einfach mit Spirituosen beschenkt. Und so ein bisschen auch eine Nachkriegsversorgung gewesen, oder? Dass dem Arzt gut geht.
Ja, ja, das hat was mit dem Versorgungskrise nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
Dem Arzt muss es gut gehen, er kriegt einen Speck, einen Kuchen, die Bauern, ich kann mich erinnern, die Bauern haben meiner Mutter immer wieder wirklich große Körbe überreicht, aber nicht um sie zu bestechen, sondern irgendwie damit es ihr gut geht. Es ist ja erzeugt worden. Jetzt haben Sie einen Aufsatz geschrieben, der heißt X-Mess-Gift. Und beginnen diese Geschichte mit einer Flasche Calvados. Für die ganz Jungen unter uns, was ist das?
Calvados ist also ein Schnaps, der aus einer speziellen Apfelsorte in der Normandie gebrannt wird und der ein sehr edles und sehr gut schmeckendes Schnapserl ist.
Der Apfel ist für uns überhaupt so eine mystische Frucht. Wir haben ja eine Folge aufgenommen über das tödliche Apfelmus, eine der meistgehörten Folgen, wo Sie darüber erzählen, wie in einer Familie ein furchtbarer Todesfall eingetreten ist nach dem Verzehr von Apfelmus, der Apfel, die biblische Frucht. Aber dieser Calvados, der kam ins Gerichtsmedizinische Institut.
Ja, also ein Industrieller hat zu Weihnachten bekommen unter anderem ein Geschenk, verpackt, eine Flasche Calvados mit einem Glückwunschschreiben, aber aus dem Absender war nicht erkennbar, wer eigentlich diese Flasche geschickt hat. Und da dieser Industrielle offenbar nicht nur Freunde hatte, war er etwas misstrauisch und hat also diesen Schnaps auf die Gerichtsmedizin schicken lassen und gebeten, den zu analysieren.
Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man eine Flasche Schnaps, kann das jeder machen? Also kann man zu ihnen kommen?
Grundsätzlich kann man das machen, wenn man also sozusagen den Verdacht hat, ob etwas vergiftet ist, könnte man es auf die Gerichtsmedizin schicken und sagen, bitte analysieren Sie mir das, ich zahle Ihnen die Analyse.
Was kostet sowas bei Ihnen?
Naja, das ist je nach Fragestellung unterschiedlich. Ja.
Gut, jetzt kommt diese Flasche zu Ihnen und wie wird das jetzt analysiert?
Gut, dazu muss man sagen, dass zur damaligen Zeit, das war es in Anfang der 1980er Jahre, die chemische Analytik noch nicht die Qualität hatte, die wir heute haben. Die Chemie hat sich also hier, die analytische Chemie hat sich hier in den letzten Jahrzehnten ungeheuer weiterentwickelt. Damals hat man noch mit Dünnschichtchromatographie und Gaschromatographie analysiert und dabei die wesentlichen Gifte gefunden. Und der damalige Chef der chemischen Abteilung auf der Gerichtsmedizin, der Professor Macherter, hat den Schnaps analysiert und kam am Ende der gesamten Analysenkette zu dem Ergebnis, da ist nichts drinnen.
Aber er gab sich damit nicht zufrieden.
Naja, wenn ich jetzt die Verantwortung übernehmen muss, ob das jemand konsumiert, dann ist es damals üblich gewesen, dass man vorher noch einen Tierversuch gemacht hat. Das heißt, man extrahiert aus diesem Schnaps einen wässrigen Extrakt und injiziert ihn der Maus in die Bauchhöhle. Wenn die Maus darauf nicht negativ reagiert, dann kann man das für den Konsum freigeben. Jetzt hatten wir damals auf der Gerichtsmedizin aber keinen Tierstall und die Mäuse waren auch irgendwie knapp. Und dann hat der Professor Macherter gesagt, naja, also den Tierversuch, den machen wir aber schon. Ich trinke das. Und hat also tatsächlich sich einen Schnaps allein geschenkt und hat das also in den Mund degustiert. Man wollte mal schauen, ob das irgendwie sonderbar schmeckt. Und dabei ist ihm sofort aufgefallen, das ist kein normaler Schnaps gewesen. Denn er hat also sofort ein Kribbeln und ein Brennen im Mund wahrgenommen, eine Verkrampfung der Mundmuskulatur und der Schlundmuskulatur. Und er war so schlau, das sofort wieder auszuspeien.
Eigentlich ziemlich mutig, so ein Gerichtsmediziner.
Ja, im Nachhinein gesehen war das schon sehr mutig. Ja.
Und, aber er hat wenigstens den Tierversuch verrechnen können.
Er hätte den Tierversuch verrechnen können. De facto war ihm aber auf der Grund der Symptomatik, die er selbst am eigenen Leib wahrgenommen hat, schon klar, dass hier also eines der potenziellsten Gifte vorlag, die sich offenbar seiner Analytik irgendwie entziehen konnte. Das war das Gift Aconitin.
Was ist das? Wo kriege ich das her?
Na, wo Sie es herkriegen, verrate ich Ihnen nicht. Aber Aconitin ist also das Gift des blauen Eisenhutes oder des gelben Eisenhutes. Es gibt da zwei Pflanzen, die vor allem im Gebirge vorkommen.
Das ist so eine, kann es sein, ist das so eine blau-lila blühende Pflanze, die so hoch steht?
Und ja, es ist eine Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse, wird ungefähr einen halben Meter bis einen Meter hoch.
Ich glaube, dass mein Bergbauer Christian Bachler, mit dem ich einmal einen Film aufgenommen habe, mir so eine Pflanze gezeigt hat, weil die auf der Alm, die ganze Alm war abgefressen von den Kühen, nur diese eine Pflanze ist stehen geblieben.
Richtig, also diese Pflanze gedeiht im Hochgebirge, auf Almen zum Beispiel, weil also diese Pflanze nährstoffreichen Boden braucht. Sie gedeiht gemeinsam mit dem gelben Enzian in der gleichen ökologischen Nische und ist durch diese blauen Blüten gekennzeichnet. Die haben so eine Form wie die phrygische Mütze. Denken Sie an die Schlümpfe, die haben auch solche Mützen auf, die phrygischen Mützen. Das ist eine sehr hübsche Pflanze, aber sie ist hochtoxisch.
Und die Kühe wissen das.
Kühe, wissen das offenbar aus Erfahrung. Man weiß eigentlich nicht genau, wieso die Kühe, wie die Kühe das den anderen Kühen mitteilen, aber diese Pflanze wird dort nicht gefressen, denn die Kühe hätten auch die gleichen Symptome, nämlich dieses Brennen im Mund, und werden dadurch auch gelernt haben, das nicht zu fressen.
Mir hat der Bergbauer Bachler gesagt, ich soll diese Pflanze erst gar nicht berühren. Hat er recht? Ich habe gedacht, der übertreibt.
Nein, da hat er vollkommen recht, weil dieses Gift auch über die Haut aufgenommen wird. Man hat dieses Gift im Mittelalter zum Beispiel für medizinische Eingriffe verwendet. Wenn Sie also zum Beispiel irgendwo eine Wunde hatten, die durch eine Abszessbildung geöffnet werden musste, also Sie müssen irgendwo in einen Patienten reinschneiden, hat es damals ja keine Lokalanästhetika gegeben. Und da wusste man, dass also wenn die Wurzel des Aconitum über diesem Abszess, über dieser Operationsstelle auf der Haut eingerieben wird, dann entsteht kurzfristig ein brennender Schmerz und dann ist aber für längere Zeit ein Taubheitsgefühl vorhanden. Und da kann man dann wie bei einem Lokalanästhetikum reinschneiden und operieren. Das große Problem dieser Art von Lokalanästhesie war aber, dass viele Patienten an den Vergiftungsfolgen gestorben sind, denn dieses Gift wird über die Haut aufgenommen, kommt in das System und kann zu einem Herzrhythmusstörung und daher zum Herztod führen.
Das heißt, nicht nur die Wurzel ist gefährlich, sondern oben auch die Pflanze.
Auch die Blätter und die Blüten, ja.
Jetzt haben Sie das dort in dieser Flasche festgestellt. Das heißt, irgendjemand wollte den Industriellen offensichtlich vergiften.
Das ist ein Gift, das also nur geringe Mengen, das genügen wenige Milligramm.
Das heißt wirklich nur, ich brauche nur ein
paar Tropfen eines Extraktes in einer ganzen Flasche reichen, um jemanden zu Tode zu bringen.
Aber der Professor Machater hat es überlebt.
Professor Machater hat also sofort erkannt, dass er hier vergiftet ist durch Aconitin, hat das ausgespien, hat aber danach noch ziemliche Herzprobleme bekommen in den Stunden nach diesem Aufnehmen, muss er dann eine Nacht auf der Intensivstation überwacht werden und hat das aber dann unbeschadet überlebt.
Jetzt haben Sie in Ihrem Aufsatz, den Sie darüber geschrieben haben, auch beschrieben, dass man mit diesem Gift jagen gegangen ist früher.
Ja, nicht nur jagen, sondern vor allem die Bauern haben offenbar aus der Beobachtung heraus, dass das Weidevieh das nicht fressen will und dass das giftig ist, haben sie sich dieser Wurzel auch bedient, um Räuber, nämlich räuberisches Viehzeug, das waren also Marder, Füchse, Dachse, Wölfe, zu vergiften, indem man Köder ausgelegt hat, ein Stück Fleisch, wo man ein Stück von der Wurzel püriert, muss man aufpassen, dass man sie nicht selber vergiftet beim Pürieren, in dieses Fleisch hinein. Und wenn der Fuchs gekommen ist und diesen Köder gefressen ist, dann ist er also gestorben.
Das heißt, die Bergbauern, die sich heute furchtbar darüber aufregen, dass die Wölfe wieder in den Alpen kommen und ihre Schafe reißen, müssten eigentlich nur so eine Pflanze nehmen und ins Fleisch hineinrollen.
Das war auch damals üblich, dass man diese Pflanze, weil sie einerseits ein so wirksames Gift enthält und andererseits aber auch hübsch ist, hat man sich gedacht, okay, die grabe ich aus, diese Wurzel am Berg, und setze mir es in meinen Gemüsegarten, im Eck dort, wo die Blärmeln abblühen. Und dort haben sie dann jederzeit den Zugriff zu diesem Gift gehabt, mussten nicht auf die Alm gehen und das dort suchen, sondern hatten das griffbereit.
Ein Art Giftschrank.
Ein Giftschrank im Gemüsegarten.
Was macht das jetzt, gehen wir ein bisschen in die Wissenschaft, was macht dieses Gift in unserem Körper genau?
Nun,
es ist ja gespenstisch zu wissen, dass man sowas nur ein bisschen berührt und man stirbt dran oder man liegt auf der Intensivstation. Was löst das im Körper aus?
Dieses Gift hat die Eigenschaft, dass es die Nervenendigungen depolarisiert, das heißt also entlädt. Und das bedeutet aber, dass alle muskulären Strukturen entladen, also die Nerven für die muskulären Strukturen entladen werden. Das führt auch zu Muskelkrämpfen und zum Zittern und Schlundkrämpfe und Erbrechen. Und vor allem das Herzreizleitungssystem wird betroffen und das führt dann letztlich zum Herztod.
Das heißt eine Stromstörung, um das ganz leinhaft zu sagen.
Eine Stromstörung, eine Entladung der Elektrik im Körper. Und das Gift wird sehr schnell aufgenommen und wirkt innerhalb weniger Stunden und führt zum Tod innerhalb weniger Stunden.
Aber wenn ich es richtig verstehe, es ist nachweisbar. Also es ist nicht ratsam, das auszuprobieren, weil die Gerichtsmediziner würden das sofort finden.
Ja, also damals, in den Anfang der 80er Jahre, war das offenbar noch nicht ganz so leicht nachweisbar. Ich kann nur den Hörern und Hörerinnen empfehlen, sich so etwas nicht zu besorgen, denn ich würde ja nicht Tötungsdelikte Ihnen präsentieren, die wir nicht nachweisen können. Wir können heute diesen Wirkstoff sehr gut nachweisen und der Mord durch Aconitin ist eigentlich heute kein chemisches Problem mehr.
Es gab noch jemanden, der ermordet hätte werden sollen, habe ich gelesen, nämlich Mohammed.
Ja.
Der Prophet.
Es wird berichtet, dass der Prophet Mohammed vergiftet werden hätte sollen. Eine Frau hätte hier eine Speise zubereitet und die wusste, dass Mohammed gerne beim Lamm die Schulter gegessen hat. Und sie hat also bei der Zubereitung dieses Lamms im Bereich der Schulter Aconitin, also Aconitwurzel, hier eingebracht. Und Mohammed, so wird es berichtet, habe von diesem Stück Fleisch gegessen, habe sofort im Mund wahrgenommen, wie beim Professor Macherter, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist, hat das ausgespien und ein anderer Gast, der auch zugegen war, hat dieses Stück Schulter aber gegessen und ist verstorben. Man ist dann draufgekommen, dass diese Frau beim Zubereiten dieses Lammes hier einen Vergiftungsattentat geplant hat und sie wurde dann der Familie des Opfers übergeben. Im Rahmen der Blutrache wurde sie exekutiert.
Jetzt haben Sie mir erzählt, dass, so wie es Gerichtsmediziner machen, Sie von einem Tatort, ich glaube es war der Absturz der Lauder eher, zurückgeflogen sind. Da haben Sie die Toten damals identifiziert. Dazu werden wir noch eine eigene Folge machen. Und da sind Sie neben einem anderen Gerichtsmediziner im Flugzeug gesessen. Und ich habe mich immer schon gefragt, was erzählen sich Gerichtsmediziner, wenn sie so nach Hause fliegen? Und da haben Sie erzählt, dass dieser Gerichtsmediziner, der Professor Eisenmenger aus München, Ihnen einen unglaublichen Fall erzählt hat, eines Steuerberaters.
Ja, hallo, hier spricht Ernst Molden. Ich komme eigentlich erst später mit einem Lied, das ich aber hier schon ankündigen möchte. Ich habe versucht, mich in den Gerichtsmediziner hineinzufühlen und aus seinen Augen einen Toten zu sehen. Später kommt dann das Lied Leich.
Also worüber redet Gerichtsmediziner, wenn Sie im Flieger sitzen und sich fadisieren? Sie erzählen sich Geschichten aus ihrer Berufserfahrung. Und ich habe dem Professor Eisenmenger die Geschichte von Professor Machert erzählt und von dem Aconitin-Fall in Wien. Und daraufhin hat Eisenmenger gesagt, ja, das haben wir in Bayern auch schon mal gehabt.
Da gab es einen Steuerberater, der hat einen Mandanten, die schließen irgendeinen Vertrag ab und der Steuerberater geht zu seinem Schnapskastel, holt einen Himbeerschnaps raus und reicht seinem Mandanten einen Schnapsel und der trinkt
es. Ja, es war so, der Steuerberater und der Mandant hätten also eine Steuererklärung fertig machen müssen. Der Mandant kam dorthin und wie man halt so üblicherweise sagt, darf ich Ihnen etwas anbieten? Und der Mandant hat gesagt, ja, was haben Sie? Und der Steuerberater macht dort so eine Hausbar auf und hat gesagt, ich habe das und ich habe dieses und jenes. Und dann hat er gesagt, ja, ein Himbeergeist, das war eine nette Sache. Ja. Und der Herr Steuerberater, der einen klaren Kopf behalten wollte, hat sich nichts eingeschenkt, aber der Mandant hat ein schönes Stamperl von dem Himbeergeist bekommen. Der hat das getrunken und innerhalb weniger Minuten hat er die Augen verdreht, ist kollabiert und ist dort vor Ort verstorben.
Und der Steuerberater kommt ins Gefängnis.
Die Polizei selbstverständlich sieht sofort einen Zusammenhang zwischen dem Schnaps, den der Steuerberater nicht getrunken hat.
Was ihn verdächtig macht.
Was ihn verdächtig macht. Und dem Tod dieses Mannes und beginnt mit einem Ermittlungsverfahren gegen den Steuerberater. Denn es könnte ja sein, dass hier irgendwelche finanzielle Transaktionen, wo der Steuerberater interessiert daran gewesen wäre, das zu verschleiern, den Mandanten zu töten oder so etwas ähnliches.
Das ist eigentlich eine blöde Situation für den Steuerberater.
Eine blöde Situation
für den Steuerberater. Der hat gesagt, ich bin unschuldig, ich habe den nicht umgebracht.
Er hat gesagt, ich habe diesen Schnaps aus der Hausbar genommen, der war original verschlossen. Ich habe den vor dem Mandanten geöffnet Und da konnte nichts in dem Schnaps sein. Daraufhin hat man den Schnaps untersucht und im Rahmen der Obduktion auch den Verstorbenen.
Und hat dabei was herausgefunden?
Aconitin.
Aconitin. Wie der Eisenhut.
So ist es. Da kam dann die Frage, ja, wie kam dieses Gift in diese Flasche?
Die verschlossen war. Original verschlossen war.
Und dann hat eine kriminaltechnische Untersuchung dieses Verschlussmechanismus stattgefunden und hat man gesehen, dass dort eine kleine Stelle eine Injektionsnadel-Eindringung wiedergegeben hat.
Also wieder blöd für den Steuerberater, der ja, möglicherweise
das heißt,
überfüllt
es ist
würde.
Etwas in diese Flasche durch den Originalverschluss injiziert worden.
Das heißt, der Steuerberater hatte Pech, weil man offensichtlich gesagt hat, du hast die Flasche vorher manipuliert.
Genau, und der Steuerberater hat gesagt, die Flaschen, die ist mir irgendwann geschenkt worden. Und davon hat die Polizei gesagt, na gut, dann denken Sie mal ordentlich nach, wer Ihnen diese Flasche geschenkt haben kann. Und in Analogie zu der Geschichte Ihrer Mutter kann ich nur sagen, hätten Sie Ihre Mutter gefragt, welche Flasche von welchem Patienten gewesen wäre?
Keine Chance.
Naja, aus der Not heraus hat aber der Herr Steuerberater lange nachgegrübelt und ist dann also doch zu dem Verdacht gekommen, er könnte diese Flasche von einer Ärztin bekommen haben, die auch eine Mandantin von ihm war.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Das heißt, die Ärztin schenkt ihm einen Himbeergeist, der offensichtlich vergiftet. Oder möglicherweise vergiftet war. Das ist einmal seine Erklärung dafür. Das kann ja auch gelogen sein.
Gut, daraufhin interviewt man die Ärztin und die sagt, ja, ich habe dem Herrn Steuerberater vor einem Jahr diese Flasche geschenkt, weil er ein guter Steuerberater ist und ich mich gut versorgt fühle. Aber diese Flasche, die habe ich von irgendeinem Patienten geschenkt.
Das heißt, das war so eine Art Wandergeist, ein Wanderhimbeergeist.
Ein Wanderhimbeergeist.
Keiner wollte diesen Himbeergeist eigentlich trinken, nicht einmal der Steuerberater, sondern sein armer Mandant.
Gut, dahin war dann die Frage, ja gut, Frau Doktor, Sie erzählen uns das so, woher haben Sie denn den Schnaps? Naja, woher habe ich den Schnaps? Wissen Sie, wie viele Flaschen Schnaps ich jedes Jahr kriege? Ja, dann denken Sie halt einmal nach. Ne? Und nach einem langen Hin und Her, vielen Recherchen hat sich herausgestellt, dass dieser Schnaps von einem Patienten stammte, der sich von den Ärzten in diesem Krankenhaus, in dem diese Ärztin gearbeitet hat, schlecht betreut gefühlt hat.
Und der hat offensichtlich nicht nur eine Flasche verschenkt.
Ja, und dieser Patient, der konnte man dann ausfindig machen, der hat gesagt, die Ärzte sind alle schuld an seiner gesundheitlichen Katastrophe. Und der hat mehreren Ärzten solche präparierten Flaschen geschenkt. Und zum Glück lagen noch zwei Flaschen in einem Keller von zwei Ärzten, die diese Flaschen noch nicht geöffnet haben.
Und noch nicht weitergeschenkt.
Und da war auch Aconitin drin.
Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum Sie sich keine Weinflaschen oder Schnapsflaschen schenken lassen.
Ja, also auch der Speck denken Sie an den Mohammed. Ja? Das heißt,
weil der Mohammed keinen Speck gegessen hätte, wahrscheinlich.
Ja, das ist schon richtig. Aber man sieht, dass also hier Lebensmittel als Geschenke von Leuten immer mit großer Vorsicht zu behandhaben sind. Und daher, wie Sie richtig gesagt haben am Anfang der Sendung, ich möchte gar keine Geschenke bekommen.
Wir haben eine Zeit lang immer wieder von einem Konditor, der ein bisschen entrückt war, formulieren wir es so, eine große, schöne Torte bekommen. Jede Woche in die Faltredaktion. Und wir haben sie jede Woche weggeschmissen. Irgendwie aus
dem richtigen Instinkt heraus.
Jetzt haben wir über Pflanzen, blühende Pflanzen gesprochen. Gibt es eigentlich andere Gewächse, an denen man ankommen kann, die man berühren kann, die man vielleicht schnell mal so bei einer Wanderung, an denen man herumknabbert, die uns umbringen?
Also so aggressiv und so giftig wie das Aconitin sind ganz, ganz wenige Pflanzen in unseren geografischen Breiten. Aber wir haben als Gerichtsmediziner immer wieder mit Vergiftungen zu tun, bei denen Leute zum Beispiel Bärlauch mit der Herbstzeitlose verwechseln. Die Leute haben das ganz gern im Frühjahr, diesen guten Bärlauch, der ein knoblauchiger Geschmack ist, wo man Pestos machen kann. Die Leute gehen, sammeln in den Wienerwald zum Beispiel. Nun muss man wissen, dass der Bärlauch überwiegend unter Bäumen wächst und nicht auf der offenen Wiese. Auf der offenen Wiese wächst aber ganz gerne die Herbstzeitlose.
Das heißt, die blüht immer nur im Herbst, aber die Blätter stehen sozusagen auch im Frühjahr.
Die Blätter lassen sich, wenn man sich kundig macht, schon unterscheiden. Aber sie sind so lanzettförmig und haben eine gewisse Ähnlichkeit. Und wenn Sie diese Blätter des Bärlauchs mit dem Herbstzeitlose verwechseln, dann können Sie ernstliche gesundheitliche Probleme bis zu einer tödlichen Vergiftung bekommen.
Das heißt, was man, ich muss die Blätter ein bisschen in der Hand reiben, um zu riechen, ob sie knoten.
Ja, nur in dem Moment, wo sie vorher schon einmal andere Blätter zerrieben haben, werden sie den Nichtgeruch des Herbstzeitlose nicht mehr feststellen können.
Das heißt, wie kann ich mein Leben retten, indem ich den Bärlauch nur unter den Bäumen
indem füge? Sie sich erstens einmal den Bärlauch nur im bewaldeten Gebiet sammeln, sich doch auch im Internet ein bisschen schlau machen, wie sich die Blätter unterscheiden. Sie unterscheiden sich. Keinen Bärlauch von einer offenen Wiese.
Jetzt habe ich immer gedacht, das Maiglöckchen ist sozusagen die Todesfalle, das ja zeitgleich mit dem Bärlauch die Blätter aus der Erde treibt. Ja.
Also das Maiglöckchen wird etwas ein bisschen überstrapaziert als giftige Pflanze. Ja, das Maiglöckchen enthält Inhaltsstoffe, die herzwirksam sind. Die sind so ähnlich wie das Digitalis vom roten Fingerhut. Da sind Wirkstoffe drinnen, die also auf das Herz wirksam sind. Aber da müssen Sie schon Unmengen an Maiglöckchenblättern essen.
Also ein Pesto, so ein Maiglöckchenpesto, also wenn ich so wirklich vergleiche.
Pesto bei einer vorbestehenden Herzerkrankung. Also der Oma sollten es das nicht geben. Aber junge Leute, würde ich sagen, würden Herzrhythmusstörungen und Herzprobleme bekommen, haben auch noch andere Symptome. Aber das Maiglöckchen ist nicht so giftig. Aber die Herbstzeitlose, die führt zu einer choleraartigen Durchfallserkrankung mit einer massiven Beeinflussung des Knochenmarkes. Die Blutbildung wird kaputt gemacht. Und das ist schon dann eine sehr gefährliche.
Aber wie viel Herbstzeitlosen Blätter muss ich da essen? Reicht eins?
Naja, da müssen Sie schon ein ordentliches Büschel essen, damit Sie entsprechende Symptome.
Das heißt, ein Blattl Herbstzeitlose?
Ein Blattl Herbstzeitlose wird Ihnen höchstens eine etwas bessere Verdauung nach sich ziehen.
Was gibt es noch? Ich meine, wir werden noch über Pilze reden, aber die Eiben, ich habe immer gehört, dass diese kleinen roten Früchte von den Eiben
die
so
roten
giftig
Früchte
sein.
Von den Eiben sind ungiftig, nur die Kerninhalte sind giftig. Also diese geleeartige Rote um den Kern.
Das kann ich essen.
Das könnten Sie essen.
Aber den Kern muss ich ausspucken.
Aber den Inhalt, nämlich der Kern, wenn Sie den zerklopfen, der ist giftig. Und auch die Nadeln der Eibe sind giftig.
Was passiert mit mir, wenn ich jetzt so ein bisschen an Eibennadeln...
Da bekommen Sie auch Probleme mit dem Herzen. Das ist ein relativ rasch wirksames Gift. Ja. Und dann selbstverständlich haben wir als Gerichtsmediziner immer wieder Vergiftungen mit verwechselten Pilzen. Und da ist also der wesentliche der Knollenblätterpilz.
Bevor wir zum Knollenblätterpilz kommen, reden wir noch über den Fliegenpilz. Der ist ein bisschen so mythologisch. Das Männlein steht im Walde. Ist es wirklich so giftig?
Naja, tödlich giftig ist es seltenst. Da müssen Sie schon ganz große Mengen zu sich nehmen.
Richtiges
aber Sie bekommen Halluzinationen. Das heißt also, die Vergiftung durch den Fliegenpilz ist eine, die sehr stark aufs zentrale Nervensystem wirkt. Das wurde auch kulturanthropologisch gesehen immer wieder auch als Substanz zum Berauschen herangezogen, insbesondere da in Sibirien. Gab es also wirklich ganze Kulturkreise, die das als regelmäßiges Berauschungsmittel zu sich genommen haben. Und das merkt man aber relativ schnell. Und bei einer entsprechenden medizinischen Betreuung. Das heißt, wenn sie ins Spital kommen, weiß man, wie man das entsprechend behandelt.
Aber wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne einen Fliegenpilztrip und wirft ein paar
Stücke
Fliegenpilz
ein. Würde ich Ihnen aber nicht empfehlen. Das ist,
warum?
Ein gewisses Risiko ist bei all diesen Vergiftungen, wenn man die Dosierung schwer.
Aber es gibt auch auf der Alm diese Magic Mushrooms, die man einwirft.
Ja, die gibt es auch. Das sind also die Psilocybine. Das sind Pilze, die schwere Halluzinationen machen. Und da habe ich also vor 10 Jahren einmal einen Fall obduziert, wo also ein junger Mann experimentiert hat mit diesen Pilzen. Der hat die auch auf der Alm gesammelt. Ja, und der hat dann also einen Flug von einer Dachterrasse nicht überlebt, weil er geglaubt hat, er kann fliegen.
Das heißt, nicht das Gift bringt einen um, sondern die Halluzination.
Die Halluzination treibt einen in ein Verhalten, das tödlich sein kann.
Der Knollenblätterpilz.
Der Knollenblätterpilz wird leider Gottes immer noch und selbst von Pilzkundigen manchmal verwechselt mit dem Champignon, mit dem Wiesenchampignon. Wobei das eigentlich nicht vorkommen dürfte, denn einerseits hat er diese typische Knolle mit dieser Hülle, also da gibt es unten so ein Velum, also so um die Knolle herum ein Häutchen. Das heißt, man muss alle bei diesen Pilzen, wenn man sie sammelt, nicht nur das Kapperl anschauen, sondern auch den Fuß anschauen. Und dann unterscheidet sich selbstverständlich der Knollenblätterpilz. Die verschiedene Knollenblätterpilze, den gelben, den grünen, unterscheidet sich in der Farbe der Lamellen. Ein Champignon hat rosafarbene oder bräunliche Lamellen, während der Knollenblätterpilz weiße Lamellen hat. Und wenn man sich diese Grundunterscheidungsmerkmale vergegenwärtigt, dann sollte es eigentlich nicht passieren, dass man den Wiesenchampignon mit dem Knollenblätterpilz verwechseln.
Wie oft liegen Leute am Firmensaziertisch, die das verwechseln?
Es gibt also jedes Jahr im ostösterreichischen Raum mehrere Fälle, wo Leute Knollenblätterpilz zu sich nehmen. Medizin hat in der Zwischenzeit sich auch weiterentwickelt und es gelingt durchaus, Patienten zu retten nach einer solchen Knollenblätterpilzvergiftung.
Was macht der eigentlich, der Pilz, mit dem Körper?
Das Gift des Knollenblätterpilzes ist Hitze. Beständig, das heißt, den können Sie braten und kochen, so viel Sie wollen. Das Gift geht nicht kaputt und das zerstört die Leber. Das heißt, Sie bekommen eine akute gelbe Leberdystrophie, also das heißt, die Leber stirbt in ganz großen Mengen ab.
Sehr schnell, oder?
Ja, das Spannende am Knollenblätterpilz ist, dass man zwischen der Aufnahme des Pilzes und den ersten Symptomen oft bis zu 2 Tage keine Symptomatik hat. Das heißt, man isst es, das schmeckt gut, man hat nichts. Und nach 1-2 Tagen fängt an, plötzlich Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle.
Und keiner glaubt mehr, dass das der Pilz
ist. Keiner denkt mehr an den Pilz. Und ich habe einen Fall gehabt in einer Familie, wo also, wir haben uns dann versucht, das zu rekonstruieren, wie viele Kapperln von diesen Pilzen wurden gegessen. Es wurden also Pilze gesammelt, die Mama hat die paniert, hat die herausgebacken. Und dann wurden die halben Kapperln jeweils aufgeteilt auf diese Familie. Und die Familienmitglieder haben ganz unterschiedlich reagiert darauf. Warum? Weil halt einer ein Pech gehabt hat und 2 Kapperln gehabt hat und der andere hat nur ein halbes Kapperl gehabt. Und dadurch sind die einen schwer vergiftet worden und die anderen nur ein bisschen eine Symptomatik entwickelt und einer ist gestorben. Und da ist selbstverständlich dann die Frage auch gewesen, wer hat das gesammelt? Wer ist verantwortlich für den Tod dieses einen Familienmitglieds?
Ist das eigentlich dann ein strafbares Delikt?
Das ist ein strafbares Delikt, weil sie sich fahrlässig verhalten haben, indem sie hier geglaubt haben, es wären Champignons oder Parasolpilze. Und in Wirklichkeit war das halt ein Knollenblätterpilz.
Herr Professor, wir haben wieder viel gelernt über die österreichische Gesellschaft, nämlich, dass man sich keine Schnäpse schenken lassen soll, dass man sie vor allem auch nicht weiter schenken soll, wenn man sie geschenkt bekommt. Schlechte Geschenke für falsche Freunde können tödlich sein. Man soll keine panierten Pilze essen von irgendjemandem, die man untergeschoben bekommt. Und man soll auf der Alm besser nicht Magic Mushrooms sammeln und essen, weil man dann irgendwo von der Felsklippe fliegt. Danke für diese Einblicke in die Gifte unserer Umwelt. bitte probieren Sie nicht, Ihre Mitmenschen zu vergiften. Der Professor Reiter kriegt dann die Fälle auf den Tisch und überführt sie und sie kommen ins Gefängnis. Bitte bleiben Sie am Leben. Schließen Sie lieber ein Falter-Abo ab. Das Falter-Abo macht es möglich, dass wir auch diesen Podcast möglich machen können. Danke, Herr Professor, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Drehen Sie noch nicht ab, liebe Hörerinnen und Hörer, denn es gibt jetzt eine Weltpremiere. Wir haben uns für diese Staffel wieder mit dem Liedermacher Ernst Molden zusammengetan und er hat diesmal sogar eine ganze Platte für uns geschrieben. Mördernummern heißt sie und ist ab 24. April exklusiv im Faltershop erhältlich. Sie können die CD jetzt schon vorbestellen unter faltershop.at/molden. Aber beeilen Sie sich, weil so viele Stücke haben wir gar nicht. Und jetzt viel Spaß mit der Nummer Lech.
Da haben wir die Lech, wo es arm oder reich, wo es gut oder schlecht, man weiß nicht so recht. Da haben wir die Lech, ist hart oder weich, was hängt euch noch dran, das schauen wir sich an. Schlaf gut und träum bis in die Ewigkeit. Und wann's da mal aufwachst, ja, wann's da mal aufwachst, dann bin ich schon weit. Mama, die Lech, ist alt oder neu, was schier oder schee, das ist ganz schwer zum Sehen. Da haben wir die Lech, kommt's wohns, kommt's vor euch, geht's ihr schlecht, geht's ihr gut, sie sagt halt kein Wort. Schlaf gut und träum bis in die Ewigkeit. Wann's da mal aufwachst, ja, wann's da mal aufwachst, dann bin ich schon weg.
Jingle und Musik in diesem Podcast stammen von Ernst Molden. Miriam Hübel ist für Produktion und Regie verantwortlich. Philipp Dietrich hat die Aufzeichnung und Audiotechnik übernommen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Den Kindern, der Mama, dem Papa oder den Großeltern oder uns ein paar Sternerl beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl hinterlassen. Unsere Arbeit unterstützen Sie am besten mit einem Falter-Abo, erhältlich unter abo.falter.at. Damit finanzieren Sie unabhängigen Journalismus. Schalten Sie wieder ein, bis zum nächsten Mal.
Bitte nicht heil.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.